Linux on air, on air. Hier ist das erste deutsche Linux-Radio mit den Sendethemen. Einfach installieren mit apt unter Debian. Buchvorstellung TCP/IP von Craig Hunt. Und TurboPrint, einfach drucken unter Linux. Tja, ja, hier sind wir nun wieder mit Radiotux, Sendung 29. 3 Wochen schon wieder um. Es ist unglaublich, aber es ist wahr. Ja, und wenn man aus dem Fenster schaut, zumindest hier in Hamburg, dann sieht man entweder nichts, weil es stockdunkel draußen ist, oder aber so einen leichten Nebelschleier, durch den man eigentlich so gut wie gar nicht durchgucken kann. Tja, was macht man da? Man setzt sich also ein bisschen an den Rechner und schreibt mal wieder ein paar Themen, und das haben wir auch dieses Mal wieder gemacht. So präsentieren euch zum Beispiel Thomas und Nadim ihre gemeinsame Buchvorstellung TCP/IP von Craig Hunt. Wir haben unser Homepage-Thema TurboPrint mal etwas vertont. Und wir haben, um an den RPM-Beitrag vom letzten Mal anzuschließen, einen Beitrag über Debians APT oder APT oder wie man das auch immer aussprechen mag. So, und den Beitrag, den fahre ich jetzt auch gleich mal ab. Nadim Afani und APT. Bitteschön.
Hallo liebe Linux-Freunde. Heute habe ich wieder ein kleines Tutorial für euch. Wer in der letzten Sendung zugehört hat, weiß jetzt sicherlich besser über RPM Bescheid. Aber ist RPM jetzt das einzige Paket-Tool? Die Antwort kennt jeder, der nicht SUSE oder Red Hat als Distribution einsetzt. Keine Angst, ich will jetzt nicht jedes einzelne Paket-Tool, das es gibt, bis ins Kleinste vorstellen, wird auf die Dauer ja auch langweilig. Da das Ziel dieser kleinen Odyssee allerdings APT vor RPM heißt, sollten zumindest die beteiligten Programme einmal erwähnt worden sein. Daher heißt mein heutiges Thema APT, das Debian Advanced Package Tool oder Tutorial die zweite. Wie bei RPM auch, ist bei APT der Name Programm. Im Gegensatz zu RPM jedoch bewerkstelligt APT seine Arbeit mit 2 Befehlen anstelle eines einzigen. Diese Befehle heißen apt-get und apt-cache. Genau wie RPM auch, stellt APT einen Abfragemodus zur Verfügung. Diesen nutzt man mit Hilfe des Programmes apt-cache. Mit dem Befehl apt-cache, show und dann den Paketnamen erhält man zum Beispiel genaue Informationen über eines der unzähligen Pakete. Dazu speichert APT alle auf dem System installierten Pakete in einer Datenbank. Um diese Datenbank zu generieren, gibt es verschiedene Methoden. Mit dem Befehl rpm setup zum Beispiel kann man durch Menüs geleitet die Quelle angeben, sei es FTP, CD, HTTP oder das eigene Filesystem. Wer ganz und gar die Kontrolle über die Quellen haben will, kann diese auch manuell in die Sources-List eintragen, welche unter etc, apt, sources.list zu finden ist. Da diese Liste einen auf Anhieb nicht gleich ersichtlichen Aufbau hat, ist sie Einsteigern und Linux-Neulingen nur in Ausnahmesituationen zu empfehlen. Wer die Paketdatenbank gemäß den Quellen aktualisieren will, nutzt dazu den Befehl apt-get update. Mit dem Befehl apt-get upgrade bringt man dann alle Pakete nach den eigenen Bedürfnissen auf den neuesten Stand. Doch der apt-get-Befehl kann noch mehr. Er übernimmt natürlich auch das Installieren und Deinstallieren von Paketen generell. So führt man im Root-Modus einfach apt-get install und dann den Paketnamen aus und das entsprechende Paket wird installiert, vorausgesetzt das Paket ist in der Datenbank vorhanden. Zum Deinstallieren genügt ein apt-get remove Paketname. Ist euch ein Paket so dermaßen auf den Magen geschlagen, dass ihr es für immer von eurem System entfernen wollt, könnt ihr dies mit einem apt-get minus minus purge remove und am Anschluss den Paketnamen tun. Wer jedoch den Namen eines zu einem Programm gehörenden Paketes nicht auf Anhieb weiß, kann mit apt-cache, search und dann Name nach einem Begriff suchen, der entweder im Paketnamen oder in dessen Beschreibung vorkommt. Führt man dann auf eine der Ausgaben ein APT-Cache-Show-Paketname aus, werden diverse Informationen über das jeweilige Paket ausgegeben. Wer die dazugehörigen Dependencies erfahren möchte, kann dies mit dem Befehl apt-cache-show-pkg und dann den Paketnamen tun. Doch wo liegt der Unterschied zu RPM? Ein Großteil dieser Funktionen, ja wenn nicht gar alle, besitzt RPM doch auch, oder? Nicht ganz. Oder habt ihr es schon einmal erlebt, dass RPM-Pakete oder benötigte Dependencies downgeloadet werden? Wer in seiner Sources-List oder bei apt-setup den Debian-FTP als Quelle eingetragen hat, der kann sich bei nicht erfüllten Dependencies über den Download der benötigten Pakete freuen. Auch die Möglichkeit der Suche, nicht nur nach Paketnamen, sondern auch nach Stichwörtern innerhalb der Beschreibung, ist bei RPM nicht umgesetzt. Das war's von meinem Linux-Tutorial. Zurück ins Studio.
Danke Nadim und schlaf gut. Kleiner Insider. Okay, weiter geht's mit unserem nächsten Artikel, der sich da kümmert um... So hört sich das bei mir immer damals an. Amiga. 12 Nadeldrucker oder was das war. Turboprint kommt jetzt. Viel Spaß. Unter Linux einen Drucker einzurichten ist meist eine Qual. Mit Turboprint soll dies nun anders sein. Es versteht sich als Druckertreibersystem und integriert sich in vorhandene Spooling-Systeme wie LPR oder CAPS. Turboprint gibt es in drei Versionen, der kommerziellen Version, der Privatversion und der Free Edition. Bei der kommerziellen Version kostet eine Mehrplatzlizenz 79 Euro, die Privatversion kostet 19,95 Euro und die Free Edition kostet logischerweise nichts. Bei letzterer Version muss man allerdings auf ein paar Features verzichten, zum Beispiel gibt es Einschränkungen bei der Höchstauflösung und beim Spezialpapiersorten. Ansonsten gibt es keine Unterschiede zu den anderen Versionen. Wer diese Features also nicht unbedingt braucht, der ist mit der Free Edition sehr gut bedient. Die Installation wird als Root durch das Aufrufen von Setup Shell gestartet. Voraussetzung ist GTK 1.2 oder aktueller. Über die GTK GUI wird man sogleich durch die Installation geführt. Die Installation beginnt mit der Wahl der Sprache. Hier stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Als nächstes werden die Turboprint-Optionen abgefragt. Hier kann man beispielsweise den gewünschten Druckerspooler wählen. Nach dem für Linux-User eher ungewohnten Lizenzscreen wird XTP-Setup gestartet, um den Drucker über Turboprint einzurichten. Über ein übersichtliches Menü kann man nun Drucker hinzufügen, löschen, ändern oder duplizieren. Fügt man einen neuen Drucker hinzu, so wird eine Liste aller vorhandenen Treiber angezeigt. Die Liste kann man auch auf der Homepage einsehen. Nachdem man den passenden Drucker gewählt hat, kann man noch spezifische Einstellungen vornehmen. Die Vorgaben reichen aber meist vollkommen aus. Nach einem Klick auf OK ist der Drucker eingerichtet und auf Wunsch wird eine Testseite gedruckt. Ein großes Dankeschön an mich für diesen wirklich wunderbaren Artikel. Ja. Danke. Danke, Maurice. Ihr merkt schon, ich habe heute Morgen Kasperletheater gefressen. Kommen wir doch zu was Wichtigerem. Zum Beispiel zu unserer neuen Rubrik Tag Feedback. Da könnt ihr uns nämlich gerne Feedback zu einzelnen Artikeln schicken, wenn euch was nicht gefallen hat. Wenn ihr meint, da könnte man was besser machen. Wenn ihr Fragen dazu habt. Wir werden diese Sachen zu den Artikeln sammeln und dann in einer der folgenden Sendungen darauf eingehen. Ihr könnt auch mit uns chatten, und zwar jeweils am zweiten Sonntag nach der Sendung. Das heißt quasi eine Woche vor der nächsten Sendung. Aha, rechne. Unter irc.linuxsys.de im Channel Raute Linux Talk sind wir dann zu finden. Die Uhrzeit und alle weiteren Daten, die werden wir aber rechtzeitig noch in unserem Newsletter und auf unserer Homepage bekannt geben. Ja, und ihr sollt uns natürlich auch Feedback schreiben zu den einzelnen Artikeln. Das könnt ihr machen, entweder über ein Formular auf unserer Homepage. Den Link findet ihr unter der Radio Tux Rubrik oder im Moment auch noch auf unserer Startseite. Oder ihr schickt uns ein E-Mail an tic-feedback@linuxfas.de. Das ist übrigens eine Abkürzung für Technical Feedback, wer sich fragt, wer sich den blöden Namen ausgedacht hat. So, das letzte Mal musste ich mir so ein paar Kommentare aus anderen Foren raussuchen. Das war auch eine nette Sache. Da haben wir ja unsere Veröffentlichung der Radiosendung gepostet und da haben dann einige Kommentare abgegeben. Vor allem jetzt mit GNOME 2 versus KDE und so weiter Artikel, da gab es einiges an Feedback und da hat sich besonders eine Person aufgeregt und die hat mir uns nämlich gesagt, es ist ja absoluter Quatsch, dass GNOME 1.4 ja wohl instabiler ist als GNOME 2. Das stimmt ja auch, aber der Satz, den ich da von mir gegeben habe, der war ja in etwa der, dass ich nicht wissen möchte, wie schlimm die 1.4er-Version läuft, wenn die 2.0er schon so schlecht läuft. Und das ist ja eigentlich auch das nachvollziehbar, denke ich. Denn wenn ich als ein Benutzer, der keine Ahnung von GNOME hat, da rangehe und sehe, oh Gott, die 2er-Version, die läuft total instabil, dann schließe ich daraus, dass die Vorgängerversion, dass die ja noch viel instabiler laufen müssen. Ich hoffe, das ist jetzt in etwa rübergekommen. Und das war eigentlich das einzige Feedback, was wir bekommen haben. Und wir wünschen uns eigentlich noch um einiges mehr für die nächste Sendung. Also tec-feedback@linuxfass.de oder für allgemeine Informationen radiotux@linuxfass.de. Jetzt geht's weiter. Nadim und Thomas haben mir eine große Schnibbelaufgabe gegeben, denn sie haben zu zweit einen Beitrag gesprochen und ich musste ihn schneiden. Bitte, los geht's.
TCP/IP Network Administration. So heißt das Buch, was ich euch heute vorstellen will. Aber nicht alleine. Nadim Afani, den ihr bisher von den News kennt, hat diesmal mitgemacht. Hallo Nadim.
Hallo Thomas. Bei dem uns vorliegenden Buch handelt es sich um die englische Version der dritten Auflage. Auf Deutsch ist das Buch bislang nur in der zweiten Auflage erhältlich. Doch worum geht es in dem Buch genau?
Das Buch gliedert sich in insgesamt 13 Kapitel. Die ersten drei bieten dabei eine Art Einstieg, in dem Konzepte vorgestellt werden. Das erste, nach dem Vorwort, nennt sich Overview und erzählt zunächst die lange Geschichte von TCP/IP. Dann stellt es jedoch auch vor, welche Protokollebenen man innerhalb von TCP/IP unterscheidet und wie die Pakete aufgebaut sind.
Das zweite Kapitel hat die Übertragung von Daten als Titel. Und genau diese wird detailliert und verständlich erklärt. Dabei behandelt das Buch sowohl das Zustandekommen der IP-Adresse als auch die Themen Subnetze und Adressauflösung. Dabei bespricht das Buch zum Beispiel die einzelnen Adressklassen und was das alles mit dem Routing zu tun hat. Allerdings handelt dieses Kapitel das Routing nur theoretisch ab. Wie genau das Routing konfiguriert wird, wird in Kapitel 7 beschrieben.
Das dritte Kapitel heißt Network Services. Wie der Name schon sagt, geht es hier um Dienste im Netzwerk. Das heißt, wie aus einem für einen Menschen praktischen Domainnamen eine IP-Adresse wird und was beim Mailempfang und Versand per SMTP, POP3 und IMAP zwischen den Computern passiert, sowie was es für Möglichkeiten der Datei- und Druckerfreigabe gibt und wie die dynamische IP-Adressenvergabe per DHCP arbeitet.
Erste Schritte. Dieses Kapitel informiert den Leser ausführlich über die Art und Weise, auf die eine Internetadresse vergeben wird. Dabei wird unter anderem auch die DNIC vorgestellt. Dann wird die Thematik auch schon praxistauglich. Es werden Subnetze, Routing und Nameservice geplant, Broadcast-Adressen zugewiesen und der Mail-Service eingerichtet. Am Ende dieses Kapitels steht dem Leser ein komplett durchgeplantes Netzwerk in allen Details als Vorlage zur Verfügung. Eines der erklärten Tools ist hierbei NetConfig.
Das fünfte Kapitel, Basic Configuration, kümmert sich um die Kernel-Einstellungen, die für Netzwerkkarten nötig sind, sowie den INetD. Zum ersten Mal finde ich in diesem Buch etwas, was ich auch aus anderen Linux-Büchern kenne. Aber es ist wirklich nicht fehl am Platz.
In Kapitel 6 wird der Leser zuerst einmal in ein sehr wichtiges Tool eingeführt, ifconfig. Wer es vorher noch nicht kannte, wird spätestens nach den 14 Seiten Detailbericht alles über die installierten oder zu installierenden Schnittstellen wissen. Auch behandelt dieses Kapitel ausführlich die Themen Slip und PPP.
Kommen wir nun zum siebten Kapitel. Es trägt den Titel Configuring Routing und das sagt ja eigentlich schon, worum es hier geht. Hierbei ist nicht nur das gemeint, was so ein Kistchen macht, wenn es euer Netzwerk mit dem Internet verbindet. Beim Routing geht es allgemein darum, wohin ein Computer ein Paket weiterleitet, was nicht für ihn selber bestimmt. Einerseits geht das über statische Tabellen, andererseits tauschen sich die Computer aber auch gegenseitig aus, welche Route zu verwenden ist. Um all das geht es hier.
Wie schon der Titel treffend beschreibt, geht es im Kapitel 8 um die exakte Konfigurierung des DNS. Auf den folgenden Seiten werden sowohl Bind als auch NSLookup und Name Stück für Stück erklärt. Ebenso behandelt das Kapitel die resolve.conf-Datei, in welcher die genaue Konfiguration des Resolvers erklärt wird.
Das Kapitel 9, Local Network Services, kümmert sich wieder eher um das, was für die meisten von euch überhaupt von Interesse sind, nämlich die Dienste, die normalerweise in einem Heimnetzwerk Verwendung finden. Das sind die Dateifreigabe über das Network File System NFS, der Line Printer Daemon LPD, die Windows-Datei- und Druckerfreigabe mit Samba, das dynamische Zuweisen von IP-Adressen mit DHCP und die beiden Mail-Protokolle POP und IMAP. Wie gesagt, das kennt man auch aus anderen Linux-Büchern. Nichtsdestotrotz würde meiner Meinung nach hier etwas fehlen, wenn das Kapitel nicht dabei wäre.
Thema des 10. Kapitels ist Sendmail in all seinen Variationen. Dabei werden Möglichkeiten der Konfiguration sowie manueller als auch automatischer Art vorgestellt.
Zum Kapitel 11 weiß ich nun wirklich nicht, was ich sagen soll. Configuring Apache, 48 Seiten über den am weitesten verbreiteten Webserver. Darf auch nicht fehlen.
Wer sich schon immer mal über Netzwerksicherheit informieren wollte, doch nie wirklich das richtige Buch fand, findet hier zumindest einen Anfang sowie eine Einführung. Dieses Kapitel handelt Themen wie Benutzerauthentifizierung und Passwörter ebenso verständlich ab wie alle möglichen Befehle, angefangen von grep über whois bis hin zu ssh und r-Befehlen wie rlogin.
Wir erreichen unsere Endstation, das Kapitel 13, das ein wenig aus dem Rahmen fällt. Hier geht es nicht mehr um Konfiguration, sondern um Troubleshooting. Der Autor nennt zunächst einige Strategien, um sich dem Problem anzunähern, zum Beispiel Kabeltester oder den Anschluss eines Laptops. Danach geht er jedoch auch auf spezielle Programme zur Fehleranalyse, wie zum Beispiel Traceroot und Ping ein. Alles einfach gut gemacht.
So, und jetzt sind wir auch schon am Ende des Buches angekommen. Mein Eindruck des Buches ist ziemlich gut. Es thematisiert alles, was dem Admin hilft, ein Netzwerk zustande zu bringen, es zu pflegen und sicher zu machen. Bleibt dabei aber meistens sehr verständlich und anschaulich. Fazit: gutes Buch.
Mir hat das Buch richtig gut gefallen, denn das Internet war lange Zeit für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, welche Konzepte dahinter schicken, wenn man zum Beispiel eine E-Mail verschickt. Und genau darum geht es in diesem Buch. Deshalb ist das Buch einerseits zu empfehlen für Leute, die Webserver oder Firewalls oder sonstige Netzwerke administrieren wollen oder auch sollen, und für Leute, die einfach nur daran interessiert sind, was dahinter steckt, so wie mich.
Wir wollen natürlich auch Feedback haben. Schreibt uns doch mal, wie ihr unser Duett fandet.
Oder ihr dürft natürlich auch gerne mal selber mitmachen. Entweder ihr schreibt nur den Artikel oder ihr sprecht ihn noch gleich. Entweder alleine oder mit einem von uns zusammen, wie es euch gefällt. Übrigens, auch wenn ihr das Buch noch nicht habt, was ihr vorstellen wollt, wir können es euch gerne kostenlos zur Verfügung stellen. Schreibt einfach an mitmachen@linuxforus.de.
Das war ein Beitrag zum Buch TCP/IP von Craig Hunt. Weitere Infos zu diesem Buch gibt es auf linuxforus.de. Mein Name ist Nadim Afani.
Und ich bin Thomas Kesselheim.
Und ich bin Maurice Renk und verkünde nun das baldige Ende dieser Radiosendung. Vorher nochmal, um auf den vorherigen Artikel mal zurückzukommen. Wenn ihr wirklich uns helfen wollt durch zum Beispiel einen Artikel, den ihr zu Hause liegen habt oder einen Artikel, den ihr schreiben möchtet oder auch nur eine Idee, was wir mal machen könnten, was wir mal in einer Radiosendung oder auf unserer Homepage bringen könnten, dann schickt uns eine E-Mail an mitmachen@linuxforus.de. Eure Vorschläge sind sehr, 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 sehr willkommen. Und wenn ihr jetzt Feedback zu dem Artikel von Thomas und Nadim geben wollt, dann schickt ihr das am besten an tec-feedback@linuxforus.de oder an nadim.afani@linuxforus.de bzw. thomas.kesselheim@linuxforus.de. Jo, das war sie. Radiotux Sendung 29 ist vorbei. In 3 Wochen sind wir dann wieder für euch da. Könnt ihr unsere Sendung wieder runterladen unter www.linuxforus.de. Bis dahin wünsche ich euch hoffentlich nicht 3 weiterhin so vernebelte Wochen, wie wir sie hier haben. Und schaut öfter mal auf unserer Homepage vorbei, abonniert unseren Newsletter, ne? Da kriegt ihr nämlich immer die wichtigen Infos, die ihr braucht für die nächste Sendung, was für Themen kommen dran, was bringen wir auf unserer Homepage und. Ja, und dann sehen wir uns im Dezember wieder, hören wir uns im Dezember wieder. Und da ich euch vorher nicht mehr sehe, wünsche ich euch noch einen schönen Nikolaus. Tag und, glaube ich, ersten Advent haben wir auch, oder? Also, macht euch gemütliche Stunden mit dem Freund oder der Freundin, kuschelt ein bisschen und hört nebenbei am knisternden Kamin Radio Tux 29. Rauf und runter, 3 Wochen. Ich bin in Gedanken immer bei euch. Tschüssi! Achso, beteiligt waren Nadim Afani, Thomas Kesselheim und meiner einer, Moritz Renk. Bis in 3 Wochen. Tschüssi!